Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 366. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind Laura.
Hallo.
Und Theresa.
Hallo.
Und wir sprechen heute über Snoop Dogg, beziehungsweise über einen Film, über einen Horrorfilm, in dem er mitgespielt hat, die Hauptrolle gespielt hat, den Killer gespielt hat, nämlich Bones aus dem Jahre 2001. Wer sich ein bisschen mit Snoop Dogg auskennt, weiß, dass der US-Rapper ein ziemlich großer, also nicht nur ein ziemlich großer Kiffer ist, sondern auch ein ziemlich großer Horrorfan ist. Und deswegen verwundert es nicht, dass er hier auch, den titelgebenden Killer in diesem Film gespielt hat. Ja, ein paar Hinweise noch, bevor wir loslegen. Ihr wisst es natürlich schon längst, aber einige haben es vielleicht nicht mitbekommen. Es gibt eine Veranstaltungsreihe von uns, die sich Saturday Night Fright nennt. Die findet einmal im Monat im Hamburger Savoy Kino statt. Dort podcasten wir live vor Publikum und schauen anschließend gemeinsam einen Horrorfilm. Und das findet beim nächsten Mal am 29. März statt und wird das Thema John Carpenters The Fog haben. Also wenn ihr da Bock drauf habt, mit uns den Film zu gucken und uns beim Podcasten zuzuschauen, dann holt euch doch gerne ein Ticket. In den Shownotes findet ihr den Link dazu. Ansonsten, Theresa, übergebe ich schon mal vorsorglich, weil ich vergesse es bestimmt in einer knappen Stunde zu tun, gebe ich schon mal das Zepter der Moderation zu dir weiter, denn ich bin jetzt 2 Wochen nicht da und erkläre das zur Chefinnensache für dich.
Genau.
Deine Verantwortung.
Ich mache wieder die Urlaubsvertretung praktisch, damit Chris auch mal in den Urlaub fahren kann, ohne dass hier hoffentlich alles den Bach runtergeht. Genau, und zwar gibt es dann...
Warum muss ich jetzt dauernd euch hier korrigieren?
Ich wollte gerade sagen,
weil das ansteckend
ist. Wenn du mal richtig sagen darf.
Ja. Das ist aber, weil das ansteckend ist.
Das ist nicht mein Job.
Wirklich. Bevor ich dich nicht kannte, hatte ich das nicht. Da war ich mir da sehr sicher. Und jetzt bin ich einfach so grundverunsichert.
Ich habe schon viele Leute angesteckt damit, das stimmt.
Ja. Naja, aber nächste Woche sprechen wir dann erstmal über Gothica. Und danach kann ich ruhig auch schon ankündigen. Ich bin jetzt ja dann Chefin für die nächsten 2 Wochen. Danach geht's um den Film Dead Ringers. Und ich freue mich auf beides tatsächlich sehr. Und dann ist Chris auch schon wieder da. Und dann kann er wieder vorbereiten.
Ja, ich brauche für den Rückflug brauche ich noch ein bisschen Entertainment. Also bitte ungefähr, also ich brauche 16 Stunden Material. Also falls du das aufteilen kannst auf die 2 Folgen.
Also ich glaube, Gothica gibt nicht so viel her. Dead Ringers, wenn man noch so das Buch und die Serie mit reinnimmt, dann könnte das was werden. Aber ich weiß nicht, ob ich dann 16 Stunden Monolog da schaffe.
Ja. Ich fange einfach wieder bei Episode 1 danach an. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt über Bones, aber natürlich nicht ohne eine kleine Werbepause mit Verbraucherhinweisen von unseren Partnern Holy. Bis gleich. Ich hatte euch ja schon in einer der letzten Episoden von den neuen Milkshakes von unseren Partnern von Holy erzählt. Und ja, wie ich hörte, gingen die leckeren Pötte weg wie nichts. Und das hat letztlich wohl dafür gesorgt, dass es nun direkt 2 Neusorten gibt. Und als hätte man mich persönlich konsultiert, hat es mein absoluter Lieblingsgeschmack seit Kindheitstagen auch ins Programm von Holy geschafft. Ihr könnt ab sofort die Milkshakes in den Geschmacksrichtungen Strawberry, Erdbeer also, mein absoluter Favorit ever, und auch Karamell, auch ziemlich lecker, bestellen und kosten. Die Empfehlung für diese köstlich cremigen Milkshakes geht übrigens auch von einigen von euch raus, also von unseren HörerInnen, die mir bestätigt haben, dass sie wirklich nicht genug von den zuckerfreien Milchgetränken bekommen konnten, die ihr natürlich auch mit veganen Milchalternativen anrühren könnt. Für diejenigen, die bei der letzten Runde nichts abbekommen haben, wurden auch die Tastes Vanille und Banane wieder aufgestockt. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Es gibt auch weiterhin Angebote wie das Starter Set Deluxe, das auch einige Proben der neuen Geschmäcke enthält. Und wie immer bekommt ihr natürlich mit unseren Rabattcodes Devils5 und DevilsDemons auch noch 5 Euro beziehungsweise 10% Rabatt. Alles weitere dazu findet ihr in unseren Shownotes und nun den Milchbart aus dem Gesicht gewischt und weiter mit unserer neuen Folge. Ja, ich würde sagen, Laura, wir steigen mit Schmackes ein und ihr beiden erzählt unseren ZuhörerInnen doch mal, worum es eigentlich in dem Slasher Bones so geht.
Alles klar. Im Jahr 1979 wird der von allen geliebte Gangster Jimmy Bones von einem korrupten Polizisten in seinem eigenen Haus ermordet. Dieser bringt ihn jedoch nicht selbst um, sondern zwingt Bones Freunde dazu, ihn umzubringen. Bones Geliebte Pearl versucht sich daraufhin das Leben zu nehmen, was dessen Geist jedoch verhindert. In Gedanken an ihren Liebhaber hat Pearl das Kleid, das sie an diesem Tag getragen hat, mit ihm begraben.
22 Jahre später ist das Viertel, in dem Bones ehemals prächtiges Anwesen steht, komplett verkommen. Die TeenagerInnen Patrick, Bill, Tia und Maurice kaufen das Haus und wollen darin einen Club eröffnen. Die NachbarInnen warnen die Teens, doch sie wollen natürlich nicht hören. Sie treffen auf einen schwarzen Hund, in dem Jimmys Seele schlummert. Der Hund begeht einige Morde, wodurch Jimmy sich wieder manifestieren kann, um sich zu rächen. Nach und nach bringt er die Menschen um, die für seinen Tod verantwortlich waren.
Pearl, die Expertin für das Übernatürliche und Okkulte ist, hilft schließlich der Gruppe und sagt ihnen, dass ihr Kleid, an dem auch Jimmys Blut klebt, zerstört werden muss, um ihn endgültig zu töten. Doch auch als das Kleid zerstört ist und Pearl mit Jimmy gemeinsam stirbt, lebt Jimmy Bones noch in ihrer gemeinsamen Tochter Cynthia weiter und ergreift Besitz von ihr.
Ja, vielleicht damit einhergehend eine Thematik, die hier natürlich eine Rolle spielt, denn wir haben es hier mit einem Film des Black Cinema bzw. Black Horrors zu tun. Das heißt, die meisten Horrorfilme, das ist ja kein Geheimnis, werden von weißen Leuten gedreht und produziert und auch gespielt. Und es gibt gar nicht so viele Filme, in denen das anders ist. Und bei Black Cinema oder Black Horror in diesem Fall sprechen wir eben von Horrorfilmen, die von oder durch die schwarze amerikanische Kultur geprägt wurden oder geprägt werden. Das nennt man auch Horror Noir zum Beispiel. Da gibt es auch eine schöne Doku auf Shudder zum Beispiel drüber, auf Shudder US, die ihr euch anziehen könnt, gibt es, glaube ich, auch auf Disc in Deutschland, wenn ich mich nicht ganz irre, aber ihr werdet es schon finden. Horror Noir heißt das Ganze und das umfasst natürlich zum einen Filme auch wie Night of the Living Dead, die eben ein Film, der jetzt dadurch geprägt wurde, dass die Hauptfigur eine schwarze Person war, beziehungsweise ein schwarzer Mann, was eben für die damalige Zeit absolut unüblich war, gerade auch in so einem Horrorfilm. Es umfasst natürlich auch Blaxploitation-Filme wie Blackula zum Beispiel, Ganja und Hess, aber auch klassische Horrorfilme, wie wir sie heute kennen. Candyman wäre ein Beispiel, eben dieser Bones, über den wir heute sprechen, aber auch die Filme von Jordan Peele, Get Out, Us, Nope oder die Serie Lovecraft County wäre ein Beispiel. Oder gibt es auch First Purge, wäre zum Beispiel auch ein Film, den man dazu ordnen kann. Oder auch einen absoluten Klassiker wie Leprechaun in the Hood. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Aber der passt da natürlich auch gut rein. Also wenn ihr euch da ein bisschen informieren wollt, schaut da gerne mal die von mir genannte Dokumentation zu an. Da gibt es ein paar tolle Interviews mit Beteiligten, die dann auch erzählen, wie sie zu Horror gekommen sind, welchen Einfluss Horror auf sie hatte und wie sie selbst eben auch den Horror ja divers gestalten wollten oder ihre eigene Kultur damit einbringen wollten, weil das eben ein Genre war, was zwar vielleicht fortschrittlich in mancherlei Hinsicht war, was Darstellung von Sexualität angeht, was vielleicht auch ein bisschen, zumindest aus meiner Sicht, feministischer war als andere Genre, aber was eben gerade was diesen Aspekt von Diversity angeht, doch immer ein bisschen in den Kinderschuhen steckte. Aber es gibt eben auch prominente Gegenbeispiele. Ja, aber ansonsten ist das hier davon abgesehen ein klassischer Slasher, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3 von 5, auf der IMDb nur eine 4,5 von 10. Nur, stelle ich erstmal mit einem Fragezeichen hin, werden wir klären, ist in den USA am 24. Oktober 2001 in die Kinos gekommen und wurde in Deutschland direkt auf DVD und ich glaube auch VHS veröffentlicht am 19. September 2002. Hat 16 Millionen US-Dollar gekostet und hat damit 7,3 Millionen US-Dollar eingespielt, wurde damals ein bisschen belächelt, hat nicht so gute Kritiken bekommen, ist aber im Laufe der, vor allem der letzten Jahre, zu einem Kultfilm geworden. Aber es war eben so, dass New Line Cinema, also das Studio dahinter, damals irgendwie auch nicht so recht wusste, wie man diesen Film promoten soll. Wobei ich mir heute die Frage stelle, so, aber es ist, ich glaube, Snoop Dogg hat heute auch einen anderen Status als damals. Ich glaube, heute wüsste man den Film, glaube ich, ein bisschen anders zu promoten. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr den auf die DVD kaufen. Es gibt eine Import-Blu-ray aus den USA. Den gibt es auch digital zu kaufen, bei Prime zum Beispiel. Wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, könnt ihr den auch über VPN auf Tubi gucken. Der Film geht 96 Minuten, hat nur eine Schnittfassung, USA-Freigabe, R-rated und in Deutschland eine FSK 18. Content Note, Theresa, es gibt Gewalt an Tieren, du hast den Hund erwähnt in der Inhaltsangabe, aber ansonsten ist mir jetzt eigentlich nichts weiter aufgefallen, was wir hier groß anzumerken hätten.
Ja, also jetzt ist vielleicht jemand irritiert, weil hier eben von einem versuchten Selbstmord gesprochen wurde, aber der ist tatsächlich da auch nicht irgendwie präsent und explizit.
Ja, in Sachen Gewalt, Theresa, hat der Film, sag ich mal, ne, also wir sind natürlich heute jetzt 24 Jahre später anderes gewöhnt, aber so für die frühen 2000er hat er schon ein paar, ja, blutige Szenen, jetzt nichts ungewöhnlich Brutales, aber so für so einen, Teen-Slasher bietet er eigentlich das, was man erwartet und auch erwarten kann. Fand ihn aber teilweise doch recht spannend gemacht, weil ich mit den Figuren, auf die wir ja gleich noch ein bisschen eingehen werden, doch irgendwie ganz gut mitfiebern konnte. Zumindest mit unseren jugendlichen Figuren. Was man ja irgendwie so nach den ersten 10 Minuten vielleicht noch gar nicht so denkt.
Ja, die waren erstaunlich sympathisch alle. Und das waren echt Leute, denen hat man nichts Böses gewünscht irgendwie. Die haben nämlich auch nichts Böses gemacht, ja, kamen irgendwie in bester Absicht dahin, wollten ein bisschen feiern, Spaß haben, nichts Illegales tun im Grunde genommen. Und weiß ich nicht, fand ich auch tatsächlich, dass man mit denen gut mitfiebern konnte. Und dass der Film zum Teil, also auch tatsächlich irgendwie hochwertiger war, als ich es erwartet habe und auch ernster tatsächlich, als ich es erwartet habe. Der hat vor allem gegen Ende so seine komödiantischen Szenen drin, keine Frage, aber ich finde, der ist deutlich ernster gewesen, als ich es gedacht habe und das gefällt mir aber tatsächlich gut. Also ich würde sagen, er ist spannender, als man denkt, gruselig, trotzdem nicht so richtig, würde ich sagen. Und ja, von der Gewalt her, hat er tatsächlich so ein paar, ja, fast Body-Horror-artige Aspekte mit einer lebenden Menschenwand zum Beispiel, die mich sehr positiv überrascht hat. Und ansonsten sieht man da halt aber auch dann schon viel die Computereffekte, würde ich sagen, bewegt sich da so im Mittelfeld. Ist jetzt kein super brutaler Slasher, aber es ist jetzt auch nichts, als würde man gar nichts von den Kills sehen.
Und das Besondere ist, da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, Laura, zumindest bei mir war es so, einer der seltenen Fälle, wo A, ich irgendwie ein bisschen mit dem Killer mitgefiebert und sympathisiert habe und B, das noch funktioniert hat, was normalerweise bei mir gar nicht der Fall ist, wenn ich eben mit Antagonisten mitfiebern soll. Aber irgendwie hat das hier, vielleicht lag es an Snoop, ich habe keine Ahnung, aber es ist halt in dem Fall ja wirklich jemand, der, ja, zu Unrecht ums Leben gekommen ist, sozusagen, und dem man irgendwie schon seine Rache-Momente gönnt, irgendwie, ne?
Ja, voll, aber ich finde, das ist ja häufig dann das Ding bei diesen Rache-Geschichten, dass es ja dann meistens nicht nur die Personen trifft, die das wirklich schuld waren, sondern da meistens ja dann auch noch andere mit abgemäht werden, die eigentlich gar nichts dafür können.
Und Jason.
Ja, aber ich finde, es ist hier ja tatsächlich auch so, ne? Also hier sterben ja nicht nur Menschen, die seinen Tod mitverantwortet haben. Und ich glaube schon, dass es sehr viel an Snoop Dogg liegt, dass man irgendwie mit dieser Figur so ein bisschen mehr sympathisiert als mit anderen. Also ich glaube, das liegt schon viel an ihm und wie er diese Rolle spielt. Und ich finde auch daran, dass der Film hat so eine krasse Mischung aus, wie Theresa eben schon gesagt hat, irgendwie hat er schon ein paar sehr ernste Themen drin. Und ich glaube, die die hat er auch da drin, weil er dazu was aussagen möchte. Und trotzdem nimmt der Film sich an anderer Stelle aber auch nicht wahnsinnig ernst und ist manchmal auch mit so einem Augenzwinkern. Und das, finde ich, ist eine sehr coole Mischung.
Ja, bin ich auch auf jeden Fall schon mal bei euch. Der Film wurde von Ernest R. Dickerson gedreht, der tatsächlich relativ viele Urban und Black Movies gedreht hat, häufig sogar mit übernatürlichem Einschlag, hat auch mehrere Erfahrungen mit Rappern in Hauptrollen gemacht. Seine bekanntesten Filme dürften wahrscheinlich Juice sein, den er mit Tupac gedreht hat, Bulletproof, Never Die Alone, den hat er mit DMX gedreht. Demon Knight ist zum Beispiel auch noch ein bekannterer Horrorfilm von ihm, aber er war auch Kameramann bei einigen Spike Lee-Filmen wie Do the Right Thing und Malcolm X. Also auf jeden Fall ein sehr versierter Regisseur. Sein Kameramann Flavio Martinez Labiano kennt man wahrscheinlich auch. Der hat ein paar Liam Neeson-Filme gedreht. Auch Disney-Produktion, Jungle Cruise zum Beispiel, den High-Horror-Film The Shallows, dann den spanischen Film The Day of the Beast und zuletzt auch The Killer's Game mit Dave Bautista. Ja, und im Cast haben wir natürlich Snoop Dogg. Den muss ich wahrscheinlich den wenigsten hier vor stellen, aber ich weiß anhand diverser Spotify und sonstigen Datenanalysen, dass die meisten von euch trotzdem eher im Hardrock und Heavy Metal zu Hause sind da draußen. Deswegen für diejenigen, die nicht wissen, wer Snoop Dogg ist, er ist einer der ja vermutlich bekanntesten und erfolgreichsten Rapper der Musikgeschichte. Sein Spitzname hat sogar eine, das habe ich jetzt erst, ich habe nie nachgeguckt, warum Snoop Dogg sich eigentlich Snoop Dogg nennt, aber das ist tatsächlich ein Spitzname seiner Mutter, weil Snoop als Kind sehr viel die Peanuts geguckt hat und deswegen ist es von Snoopy ganz simpel abgeleitet, aber ganz so jung und naiv und unschuldig war seine Vergangenheit nicht. Also er war in seiner Jugend auch Gangmitglied bei den berühmt-berüchtigten Crips und stand auch mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt und war deshalb auch im Gefängnis, hat aber danach beschlossen, dass er sein Leben radikal ändern will und das mit Hilfe der Musik. Und er wurde dann von keinem Geringeren als dem Star-Rapper und Star-Produzenten Dr. Dre entdeckt, der dann auch sein Debütalbum Doggy Style produziert hat, das sich über 4 Millionen Mal verkauft hat, aber das hat nicht dafür gesorgt, dass er nicht trotzdem wieder mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Er war da mehrfach Teil von diversen Gang-Auseinandersetzungen und war unter anderem in einer Schießerei mit Todesfolge verwickelt, gab dann auch einen langjährigen Prozess und deswegen auch musikalisch so ein bisschen raus war zwischendurch, aber er hat dann auch in den trotzdem weitere Erfolge gefeiert. In den 2000ern, in den frühen, gerade eben auch so diese Zeit jetzt um Bones herum und kurz danach hatte er dann eher mit Flops und Misserfolgen zu kämpfen, aber mit Hilfe von Pharrell Williams, den kennt ihr ja sicherlich, und seinem Duo Neptunes hat er dann Mitte der 2000er zurück in die Erfolgsspur gefunden. Kennt ihr wahrscheinlich auch seine Hits von damals, Beautiful oder Drop It Like It's Hot, kennt wahrscheinlich jeder, war ja ein weltweiter Hit. Ist ein bisschen kommerzieller alles gewesen, ein bisschen poppiger, deswegen haben sich auch einige Fans von ihm abgewendet, aber ja, hat seinem Erfolg nicht geschadet und heute ist Snoop Dogg eben ja eine Kultfigur, sag ich mal, ist sehr omnipräsent, taucht überall auf, fängt überall Sympathien ab, ob bei den Olympischen Spielen, in Videospielen wie bei Fortnite oder bei der Super Bowl Halftime Show, also irgendwie kennt jeder Snoop und viele der Leute, die ihn kennen, haben wahrscheinlich noch nie ein Lied von ihm gehört. War auch Schauspieler, wie gesagt, da sprechen wir heute drüber. War als Wrestler aktiv, als Pornoproduzent, hat alles gemacht, meistens mit Erfolg. Ist auch dafür bekannt, dass er eben ein erklärter Konsument und Anhänger von Marihuana ist. Ist auch Twitch-Streamer mittlerweile geworden. Ich glaube, berühmt-berüchtigt war das, als er einmal gestreamt hat und vergessen hat, den Stream auszuschalten und er irgendwie mehrere Stunden oder Tage, glaube ich, lief. Bis er irgendwann vom Einkaufen nach Hause kam und festgestellt hat, dass sein Stream noch lief. War auch sehr witzig. Ja, ist jetzt zuletzt ein bisschen angeeckt, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Fans. Ich mache mich jetzt wahrscheinlich auch wieder unbeliebt, aber weil er eben seine Unterstützung für Donald Trump kundgetan hat in den letzten Monaten und er dadurch auch tatsächlich einen Haufen Fans, glaube ich, verloren hat. Aber wie sieht's jetzt mal unabhängig von dieser politischen Geschichte bei euch aus, Theresa und Laura? Ich weiß, ihr seid jetzt auch keine großen Rap-Fans, glaube ich, aber so mit Snoop Dogg, den kennt ihr ja vermutlich auch. Außerhalb von Bones, oder, Laura?
Ja, klar. Also man kennt Snoop Dogg. Ich muss sagen, ich kenne nicht wahnsinnig viel von seiner Musik, aber so ein bisschen was habe ich, glaube ich, schon mitbekommen. In der Filmproduktionsfirma, wo ich mal gearbeitet habe, haben wir mal so ein Artist-Star-Porträt über Snoop Dogg gemacht und da habe ich häufig Drehbücher Korrektur gelesen und so und habe so ein bisschen was über seine Geschichte mitbekommen, unter anderem auch das mit seinem Spitznamen, das fand ich irgendwie auch schon mega, mega süß. Und ja, ansonsten habe ich halt vor allem so seine Statur immer direkt im, im Hinterkopf, weil er halt so sehr groß und super dünn ist und ich finde alleine mit dieser Statur halt irgendwie auch wahnsinnig gut sich für so eine Horrorrolle eignet. Ja, also ich mag ihn, aber bin jetzt kein Riesenfan der Musik.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt auch, Theresa. Ne? Ich glaube, ein Teil seines Erfolgsrezeptes ist einfach auch sein Look, weil er halt so ungewöhnlich ist. Ne? Laura hat schon gesagt, er ist sehr groß, er ist irgendwie sehr hager, er hat irgendwie lange Haare, witzige lange Haare, manchmal so mit Zöpfen, manchmal so mit geflochtenen Haaren und so weiter. Oder hier, wie bei uns im Film, mit schön geglätteten Haaren. Er macht irgendwie auch optisch schon was her und hat sich damit so auch so ein paar Alleinstellungsmerkmale, glaube ich, so in Anführungszeichen erarbeitet, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich mag seine Musik tatsächlich ganz gerne, aber ich habe ja auch in dem Sinne keinen Musikgeschmack. Ich höre einfach wild, was vibet und da sind auf jeden Fall einige Lieder bei, die ziemlich gut viben und richtig gute Laune machen. Mir ist jetzt eher auch ein bisschen unangenehm aufgefallen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dem beim Insta folgt, weil der teilt immer so ganz weird Videos irgendwie. Irgendwie so, die sind so komplett out of context, aber zum Teil schon auch sehr eigenartig und teils irgendwie so ein bisschen gewaltvoll, manchmal auch irgendwie so gegen Kinder und so. Es ist so, aber mit einem ganz komischen Vibe. Also das ist wirklich super eigenartig oder zumindest eine Zeit lang mal gewesen. Ich habe dem dann halt auch auf Insta entfolgt, weil zwischendrin dachte ich auch so, ja, ach, ist doch ein lustiger Typ, ne? Schau mal rein, was der so postet und dachte dann so, okay, was zur Hölle postet der da? Wieder entfolgen, so. Aber ja, keine Ahnung, ich finde den eigentlich auch ganz sympathisch, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, macht viele Stories, ja.
Ja, ich finde den trotzdem irgendwie, ja, was heißt ganz, also ich finde ihn irgendwie ganz sympathisch, aber ich muss auch sagen, ich kümmere mich nicht viel um ihn als Person. Es ist halt so, da sind ein paar Songs vielleicht auf einer Playlist von mir und that's it. Ich kümmere mich trotzdem jetzt nicht mehr um den irgendwie.
Ja, eine weitere Legende spielt hier mit, Pam Grier, eine Legende des Black Cinema. Sie wurde ja durch vor allem durch die Blaxploitation-Filme Foxy Brown und Coffee weltberühmt, ist ja dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden oder von der Bildfläche verschwunden, hat natürlich trotzdem immer noch Filme gedreht, aber hatte dann durch Quentin Tarantinos Film Jackie Brown nochmal ein großes Comeback und ist, wie gesagt, eine absolute Filmlegende, enorm wichtig für das schwarze Kino und wird da, glaube ich, auch ziemlich verehrt in dieser Hinsicht. Ansonsten kennt man vielleicht noch Bianca Lawson, spielt hier mit Clifton Powell. Und natürlich, André ist ja leider nicht da, aber er als einer der zwei mit mir zusammen Vorsitzenden des Catherine Isabel Fanclubs darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass sie hier mitspielt, wenn auch eher in einer kleineren Nebenrolle, aber sie spielt mit und wir freuen uns natürlich immer, wenn sie irgendwo zu sehen ist. Sie ist tatsächlich auch ein bisschen gerade in den letzten Monaten von der Bildfläche verschwunden. Ich weiß nicht, ob sie hat ja diesen Weihnachtshorrorfilm noch gedreht, aber seitdem geht auf Instagram auch nicht mehr so viel, aber mal gucken. Okay, ja, was sollen wir sagen? Ich würde sagen, es ist ein sehr, und das ist vielleicht sogar die größte Stärke des Films, Theresa, es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film einfach, ne? Also jetzt mal, ohne schon genau ins Detail zu gehen, aber der macht einfach irgendwie richtig viel Spaß, finde ich.
Ja, und der ist halt auch sehr kurzweilig, also der geht halt etwas über 90 Minuten und hat aber auch dann in der Zeit irgendwie was zu erzählen, schafft es halt, die Figuren so einzuführen, dass man sie eben sympathisch findet. Das habe ich ja eben auch schon gesagt. Ich finde, das ist auch immer sehr zuträglich für die Spannung und die Stimmung. Und schafft es auch gut, so dieses Mysterium irgendwie um diesen Mann, was es jetzt mit ihm auf sich hat, da so mit einzuweben. Und auch so diese Ambivalenz, die man ihm gegenüber hat, also jetzt Bones gegenüber. Und das macht es dann, finde ich, schon auch zu einem sehr spannenden, kurzweiligen Film, der sich nicht nach Füllmaterial anfühlt. Also fand ich tatsächlich an keiner Ecke, dass ich da das Gefühl hatte, gut, hier hätte man jetzt noch mal 5 Minuten rausschneiden können. Also der ist echt gut wegguckbar, würde ich sagen.
Vor allem hat der was ich schön finde irgendwie, und ich würde gerne mal die ursprüngliche Fassung sehen von dem Film, der lässt sich halt auch anfangs trotzdem irgendwie relativ viel Zeit, aber ohne zu langweilen, weil halt wirklich was zu erzählen hat. Ne? Da hat ja Laura ein paar Themen drin, ein paar auch sozial-gesellschaftskritische Themen drin. Da geht es ja unter anderem auch um Gentrifizierung, es geht um Polizeigewalt, es geht vor allem, das ist auch ein interessantes Thema, was auch durchaus ja auch noch ein paar andere Filme, die man so kennt, schon mal behandelt haben, dass eben zum Beispiel die Polizei mit dabei mitgeholfen hat, irgendwie so die schwarzen Communities so mit Drogen zu verseuchen. Es geht auch um den Verrat an der eigenen Kultur, wenn eben Schwarze Weißen dabei helfen, andere Schwarze irgendwie zu diskriminieren. Also da sind gerade auch in der ersten halben Stunde werden da durchaus viele Themen, die ja universell sind, aufgeworfen. Und ich finde nicht, dass der Film das halbherzig macht, sondern es kommt schon irgendwie an. Ohne, dass es jetzt besonders doll in die Tiefe geht.
Ja.
Aber ich finde, man versteht die Themen und ich finde, sie werden irgendwie ernsthaft seriös in dem Film präsentiert, ohne dass es irgendwie dem Unterhaltungswert zu Schaden kommt.
Ja, ich finde, sie werden subtil eingesetzt, also nicht so mit dem Finger drauf gezeigt, so hier, das wollten wir alles unterbringen, sondern es passiert irgendwie homogen so in der Handlung und man denkt eigentlich erst drüber nach, wenn der Film zu Ende ist, finde ich. Das ist ähnlich wie hier ja auch der Konflikt zwischen zwei Generationen ja auch eine riesengroße Rolle spielt. Und ich finde, sowas kann sehr schnell sehr aufgesetzt wirken. Hat's hier, finde ich, nicht. Also fand, das war schon irgendwie ganz gut verwoben miteinander.
Ja, finde ich auch, weil es ist nicht so überzogen. Der Film weiß genau, Theresa, wann er Humor zeigen darf und wann der passt und wann er eben diese tatsächlich wichtigen Themen einsetzt und wie er sie einsetzt. Hat das für dich auch funktioniert?
Ja, total. Also es ist mir auch aufgefallen, dass ich dadurch halt aber auch, glaube ich, ja auch noch mal näher an die Person rangekommen bin und nicht das Gefühl hatte, dass das halt so komplette Abziehbilder sind. Also das hat sich eben nicht nach so dieser stereotypischen Teenie-Gruppe angefühlt, sondern irgendwie schon nach individuellen Personen, die irgendwie einen eigenen Background haben, mal mehr, mal weniger, aber irgendwie habe ich trotzdem so das Gefühl, dass so von dieser Kernfamilie, um die es geht, dass ich da schon wusste oder ein Gefühl hatte dafür, sind so deren Themen, was beschäftigt die so, wie sind die so drauf, wie agieren die untereinander, miteinander, das fühlt sich für mich authentisch an und das fand ich ja total positiv. Und hätte ich so tatsächlich auch nicht mit gerechnet, weil, also, ne, Laura hat ja auch in der letzten Woche über Erwartungshaltung an so einen Film gesprochen und was das ja auch ja ausmachen kann, vielleicht am Ende in der Wertung. Und ich muss sagen, ich hatte im Grunde genommen keine Erwartung an diesen Film, weil wenn man sich schon das Poster anguckt, denkt man sich, sieht schon ein bisschen trashig aus, muss man ehrlich sagen. Und dafür, dass ich das gedacht habe, also da habe ich dem Film echt sehr unrecht getan. Das trifft hier im Grunde genommen nämlich, finde ich, gar nicht zu. Also humorvoll ja, trashy nein.
Der Film sollte tatsächlich sogar, in seiner ursprünglichen Fassung war er wohl noch langsamer und noch ruhiger erzählt. Das wurde dann von Uline Cinema abgelehnt. Ich bin erstaunt, wie viel davon dann aber scheinbar trotzdem noch übrig geblieben ist, weil, wie gesagt, das ist schon für so einen Mainstream-Slasher, der eben vor allem für Teenies gemacht ist, glaube ich, ist das, wie gesagt, wie Laura eben schon gesagt hat, alles ja recht subtil gemacht und so. Und das funktioniert alles gut. Und das Lustige ist, dass es trotzdem eigentlich, Laura, diesen klassischen Slasher Aufbau hat, den wir eigentlich kennen, der auch Versatzstücke aus bekannten Slashern benutzt. Mhm. Du hast hier halt so einen Killer, der hat eine tragische Hintergrundgeschichte. Es gibt die Erwachsenen, die irgendwas verbergen vor ihren Kindern, die ein Geheimnis hüten. Es gibt irgendwelche Erwachsenen, die davor warnen, irgendwelche, du geh bloß nicht in dieses Haus. Jimmy Bones hat sein eigenes Kinderlied, so wie Freddy Krueger. Also es sind eigentlich im Prinzip alles Sachen, die wir schon kennen. Aber ich glaube, es liegt eben auch darin, dass wir einfach auch mal eine andere Repräsentanz haben, dass es nicht so ausgenudelt wirkt, weil wir eben andere Figuren haben, einen anderen Kulturkreis haben, einfach irgendwie, dass einfach alles ein bisschen frischer und origineller wirkt. Ne?
Also ich muss sagen, so wahnsinnig originell kam der Film mir dann nicht vor. Mir ist schon beim Sehen irgendwie aufgefallen, dass da sehr viele Versatzstücke drin sind, die halt klar auch aus anderen Filmen irgendwie kommen. Ich finde aber auch hier, das ist irgendwie, es ist nicht übertrieben, es ist nicht, man hat nicht das Gefühl, die wollten super viele Genre-Referenzen mit hier reinbringen, sondern die haben sich halt ein paar coole Sachen ausgesucht und dann aber ja klug zusammengebaut. Also ich finde, es ist nicht so, dass ich mich drüber ärgere, auch wenn ich insgesamt jetzt nicht finde, dass der Film wahnsinnig originell ist. Zumindest nicht in dem Horrorplot. Aber,
nee, das auf keinen Fall.
Ja, genau. Aber
also kann man eher, sich, eher so aufgrund des Settings meinte ich so. Das ist halt so ein bisschen einfach so, man sieht endlich mal andere Leute, nicht immer nur die weißen College-Studenten, die da irgendwie im Wald umherlaufen, sondern es wirkt einfach mal ein bisschen anders. Und dadurch hast du eben auch andere Themen, die du jetzt nicht unbedingt vielleicht in einem Film unterbringen kannst, in dem halt wieder nur All Whiteys mitspielen. Mhm. So, ne? Das ist halt, macht irgendwie schon einen Unterschied. Eine Sache hat mich aber tatsächlich gestört, die zwar irgendwie zum Film gehört und auch zum Charme des Films gehört, aber die hätte man besser machen können. Und ich finde, das ist die Präsentation von Jimmy Bones Hintergrundgeschichte. Also wir erfahren ja, dass Jimmy damals so ein, ja, wie sagt man, er war so der, ich finde, ja, wie nennt man das? Das ist so ein bisschen der Patron seines Viertels gewesen. Mhm. So jemand wie so ein Anführer, aber einer, der es gut meint mit den Leuten. Wie so ein Pate irgendwie aus der Mafia, aber einer, der es halt gut meint mit seinen Leuten, den Gutes tun will und so weiter. Und das ist halt zum einen, merkt man, dass das Budget dann eben doch nicht so riesig groß war, weil ich finde schon, dass der Sprung in die Vergangenheit optisch nicht so ganz gelungen ist. So, man hatte halt halbherzig so ein Sepia-Filter darüber geknallt. Die Kostüme sehen auch alle eher so ein bisschen nach Kostümverleih aus und nicht so ein bisschen akkurat, finde ich. Auch die Frisur, man sieht halt, dass da Perücken drauf sind. Und was mich so ein bisschen stört, ist, dass diese Hintergrundgeschichte, diese Flashbacks von Jimmys Vergangenheit verstückelt sind oder zerstückelt sind. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass der Film damit anfängt, die ersten 15 Minuten damit gefüllt hätte und dann hätten wir davon nichts mehr gesehen. Mhm. So wird aber alle 10 Minuten kommen neue 3 Minuten aus der Vergangenheit von Jimmy. So, und ich fand das ein bisschen irgendwie, das war mir zu sehr gestückelt. Hab aber zumindest für den ersten Teil meiner Kritik auch eine Begründung, weil der Film ist eben auch eine Hommage Laura ans Blaxploitation-Kino und da hat man eben auch mit Perücken und sowas und mit so Disco-Kleidung und sowas. Ich glaube, dass das vielleicht gar nicht mal so sehr am Budget lag, sondern dass man da halt auch eine Hommage verpacken wollte an diese, vor allem in den 70er Jahren populäre Kinoart, vor allem fürs schwarze Publikum so ein bisschen daran annähen wollte, glaube ich. Aber diese Stückelung, das irgendwie, das damit wurde ich nicht warm.
Also ich muss sagen, ich fand das eigentlich ganz cool, dass das nicht so linear erzählt wurde.
Okay.
Es war jetzt zwar nicht wahnsinnig spannend, was mit ihm passiert ist. Also ich finde, man konnte sich schon denken, in welche Richtung das ungefähr geht. Aber da ja danach eigentlich dieser Rache-Part anfängt und es dann ja wirklich ohne diese Rückblenden auch auskommt, mochte ich das eigentlich, dass die erste Filmhälfte noch mal so ein bisschen ein anderes Tempo hatte und dass man nicht diese Geschichte so komplett vorweggenommen hat, bevor dann wie die Jugendlichen kennenlernen und so. Also ich mochte das, dass das verwoben war miteinander.
Theresa, wie hat dir der Vergangenheitsteil gefallen?
Also optisch bin ich da bei dir. Hat man sich schon gefragt, ob Mexiko oder 1972, man weiß es nicht, oder Mexiko in 1972, vom Filter her alles sehr ähnlich.
Vor allem, kurze Frage, das liegt doch, also mal ganz ehrlich, das Problem, was ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber kurz als Einwand, also wir erfahren ja später, dass Cynthia die Tochter ist von Jimmy Bones. Die ist 17 oder 16 in dem Film, das heißt, das Geschehen liegt 16 Jahre zurück. Mhm. Warum sieht das aber aus wie 1942 oder so? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Das sah doch nicht aus wie in den 40ern.
Also ich meine, von der Optik her.
Also ich finde, es sah halt sehr undefinierbar irgendwie aus. Es hätte so alles sein können, so mäßig, naja, Hauptsache Vergangenheit. Ich fand das auch nicht ganz klar zu Ort. Also ich hätte es jetzt, glaube ich, auch nicht in den 70ern verortet. Ich könnte aber auch nicht genau sagen, wo sonst. Ich hätte, glaube ich, einfach gesagt, okay, Vergangenheit. Aber ja, ich finde aber, da sind wir aber auch eh wieder beim Thema, die sehen ja auch fast alle, vielleicht außer Catherine Isabel, auch nicht aus wie Teenies. Also vor allem die beiden Protagonisten, die beiden männlichen, die hier sehen, finde ich auch nicht wie Teenies mal wieder aus. Also passt irgendwie auch alles nicht so richtig gut zusammen, habe ich mich aber in dem Moment auch nicht dran gestört. Und auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, stört es mich eigentlich nicht wirklich. Genau, wolltest du dazu noch was sagen, Chris? Oder nur kurz einwerfen und that's it.
Laura, wolltest du noch was da ergänzen?
Nee.
Okay, dann
Also du fandst, es sah aus wie in quasi, das muss ja dann in den 80ern gewesen sein, ne?
Also ich hätte das jetzt 70er, 80er Jahre irgendwie verortet, ja. Aber okay, ja, keine Ahnung.
80er müsste das gewesen sein. Ja,
aber wahrscheinlich jetzt auch nicht, weil weil es so super authentisch aussah, sondern einfach, weil ne, ich irgendwie dachte, ah, okay, die haben eine Tochter, also muss das ungefähr
20. Ach, aber da war doch eine Zeiteinblende 1972.
1979 spielt das.
Nicht 72? 1979. Ich hab mit 72 eigentlich.
Nee, du hast von, oder? Er wird zumindest 79 ermordet.
Ah, oh nee, genau, 79 stimmt, sorry, ich habe das gerade verwechselt. Ich habe 72 gedacht.
Und 22 Jahre später spielt dann der Hauptteil? Aber wie dann, sollen die denn, hä?
Dann kann die Tochter aber doch nicht 17 sein.
Aber das, die kaufen ja auch einen Club vielleicht.
Wo ist André, der Faktenchecker?
Aber also, sie kaufen ja auch einen Club, das macht man ja normalerweise, also in der Altersspanne ja eigentlich auch nicht. Vielleicht sind die auch einfach alle schon ein bisschen älter.
Ja, stimmt. Und wenn sie einen Club eröffnen und kaufen das Haus und so weiter, dann müssen die ja schon älter sein eigentlich.
Aber es wird ja auch nicht gesagt, wie alt sie sind,
ist es,
oder?
Ja, tatsächlich auch nicht.
Nee, es wird nicht gesagt. Das habe ich jetzt einfach auch wie die, weil guck mal, wie Pearl mit ihrer Tochter umgeht.
Ja, also, ja.
Die geht jetzt nicht damit um, als wäre die schon 25 oder so.
Nee, oder als
also
die
22, aber muss sie ja sein, aber ja. Weiß ich nicht.
Das steht jetzt, ich habe nur kurz auf Wikipedia nochmal geschaut, da steht auch 22 Jahre später.
Ja, okay. Ja. Von 1979 ausgehend.
Ja, ja. Keine Ahnung, okay, ich weiß nicht genau, wo die Zahl
dann sind die Anfang 20.
Ja, okay.
Okay, haben wir das auch geklärt. Zurück zu dem, ob mir das gefallen hat oder nicht.
Das Lustige ist, dass die Schauspielerin von Cynthia tatsächlich auch 1979 geboren wurde.
Hm.
Das ist ja witzig.
Dann passt es ja fast wieder.
Ja.
Naja.
Jetzt sorgen wir für pures Chaos. Wo waren wir stehen geblieben?
Ich sollte sagen, ob es mir gefällt oder nicht, die Flashbacks. Und optisch würde ich sagen, jein, finde ich okay, aber ist jetzt nicht super elegant gelöst. Und ansonsten bin ich auch eher bei Laura, dadurch, dass ich die jetzt zumindest, da weiß ich, ob ich es irgendwie jetzt falsch im Kopf habe, aber im letzten Teil, wenn es dann auch wirklich so um den Racheakt geht, nicht mehr wahrgenommen habe, fand ich das eigentlich ganz cool, dass das in dem ersten Teil so ein bisschen zerstreut und zerstückelt war. Obwohl ich schon auch so von der Wahrnehmung ein bisschen irritiert war, was die halt, also wie er so gezeichnet wurde, weil im Auto fuchtelt er ja auch mit so einem Messer rum und ich dachte mir halt so, okay, ist er jetzt doch ein Bad Guy? Und das war mir in dem Moment ja nicht so ganz klar.
Ich glaube, er ist schon dieses, was man eben aus Mafia-Filmen eben kennt, so dieser, er handelt, glaube ich, schon mit illegalen Sachen und so weiter und ist in illegale Machenschaften verwickelt, aber den Leuten, also den normalen Leuten würde er, also es bleibt quasi in diesem Gangstermilieu drin und den normalen Leuten will er eher was Gutes tun, er will sein Viertel sauber halten, da sollen die Kinder auch keine Drogen nehmen und er passt da auf, dass da alles ordentlich vonstatten geht und so weiter. Also halt dieses klassische Mafia-Paten-Ding so ein bisschen, ne? Laura, würde ich sagen, das ist so die Jimmy Bones.
Ja, also ich muss sagen, ich kenne mich halt wirklich damit jetzt nicht so gut aus, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dieses ganze Gangster-Milieu, das hat ja immer auch irgendwie sowas, ist ja so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also auf der einen Seite hat es voll viel mit so einem Ehrenkodex zu tun und auf der anderen Seite geht's halt auch häufig um illegale Aktivitäten. Und das fand ich auch irgendwie ganz interessant zu sehen, wie Snoop Dogg sich da selber inszeniert, der ja als eine echte Person ja auch mehrfach mit dem Gesetz, glaube ich, in Konflikt schon stand. Also ja, ich glaube, wir wissen, dass er nicht alles moralisch richtig irgendwie in diesem Film oder seine Figur nicht alles richtig moralisch, keine gute Moral hat im Endeffekt, aber dennoch eine viel bessere als zum Beispiel der Polizist. So habe ich es verstanden. Also er ist uns trotzdem sympathischer, obwohl er wahrscheinlich schon auch was mit Drogen zu tun hat, aber ja.
Und wie fandet ihr jetzt Bones als Slasher-Killer? Ich hatte ja schon erwähnt, dass er ja durchaus, hast du eben auch schon nochmal gesagt, irgendwie halt sympathisch rüberkommt, obwohl er ja eigentlich der Killer im Film ist. Mhm. Und das irgendwie auch funktioniert, dass er sympathisch rüberkommt. Und er hat natürlich auch diesen Snoop Dogg-Look irgendwie. Ja. Ne? Das ist so, das ist eigentlich weird, dass es funktioniert, weil man sieht halt, also das ist halt wie wenn, fällt mir gar kein Beispiel ein, wenn Michael Jackson der Killer in einem Horrorfilm wäre, du würdest trotzdem immer Michael Jackson sehen. Ja. Und hier siehst du quasi auch Snoop Dogg immer, aber trotzdem glaubst du, dass es auch Jimmy Bones ist. Und das ist irgendwie, das ist ein, also das macht der Film gekonnt, dass das klappt überhaupt. Und ich finde seinen Look halt irgendwie auch cool, so mit den gekreppten langen Haaren
und mit diesem und dem, Zylinder dem und so.
Ja, ja. Und das, und ich, irgendwie funktioniert der für mich als Horrorfilmkiller. Ich weiß nicht warum genau, aber irgendwie passt das. Also ich lache da auch nicht drüber dann so. Also klar, schmunzel ich so ein bisschen, weil es halt irgendwie schon eine humorvolle Seite hat, aber er funktioniert für mich als Killer komplett irgendwie. Ich finde das richtig cool.
Also ich, es funktioniert für mich auch ein Stück weit. Ich finde ihn jetzt nicht gruselig oder so, aber ich finde, man sieht Snoop Dogg einfach an, dass ihm das mega Bock gemacht hat, diesen Part zu spielen, und man geht da irgendwie schon ein Stück weit mit, und ich finde auch, dass er durchaus, diese Figur durchaus Potenzial irgendwie hat. Ich finde, an anderen Stellen sieht man dann, dass es vom Schauspiel nicht unbedingt so super gut ist, zum Beispiel in der Szene, wo er ja von ganz vielen Leuten eigentlich so, jeder muss ja mal das Messer reinstecken, und da dachte ich so, oh nee, also das fand ich jetzt vom Schauspiel nicht so gut, aber die Szenen, wo er so als Jimmy Bones irgendwie aus seinem Keller da hochkommen darf, fand ich richtig, richtig gut. Ich glaube, das hat ihm wirklich Spaß gemacht, und da hat er eine coole Figur irgendwie gespielt, auch wenn ich jetzt persönlich da nicht irgendwie ja, den dann irgendwie anfeuere und mir denke, cool, jetzt kannst du die alle killen oder so. Das war bei mir nicht so.
Ich habe mich zum ersten Mal dabei erwischt.
Ja, aber auch bei den Teenies, die ihm ja eigentlich gar nichts getan haben.
Ja, nee, aber als er sich da bei seinen Mördern sozusagen gerecht hat, da auf jeden Fall irgendwie.
Ja. Weil
die waren ja auch der Vater von den Kids, der war ja nun auch, ne?
Ja, ja, der war auch mies.
Das ist eigentlich ja der quasi seine eigenen Leute verrät quasi.
So der pseudomoralische Typ dann im Jetzt.
Ja, ne? Ja. Mhm. Und so, deswegen, wie ging's dir denn, Theresa? A, wie hat Snoop für dich als Killer funktioniert? Und B, hast du ihn angefeuert? Fragezeichen.
Ja, also ich finde schon. Ich finde, er ist halt ganz anders inszeniert als jetzt irgendwie einen Jason oder einen Michael, sondern ja eher auch wirklich ein eigener Charakter, der irgendwie ja auch selber spricht und irgendwie halt auch sowas in seiner Darstellung ja auch irgendwie was Edles irgendwie hat, obwohl Snoop Dogg ist, aber so wie er angezogen ist und so, hat er ja auch irgendwie eher was Edles, was fast eher an einen schmalen Candyman erinnert oder vielleicht auch sowas Richtung Dracula, der ja irgendwie auch häufig eher als so ein, halt generell Vampire als so ein schicker, als so schicke Menschen dargestellt werden, die dann doch aber am Morden sind. Und ich finde, in die Kategorie würde ich ihn eher einklassifizieren, als jetzt an so einen klassischen Slasher-Killer, genau. Und deswegen finde ich, hat das für mich schon funktioniert. Jetzt ja super gruselig nicht unbedingt, und Schauspiel fand ich halt vollkommen okay für Snoop Dogg, ja.
Ja, ich fand auch, wie gesagt, das hat irgendwie für mich, also dafür, dass es halt theoretisch, Laura, eigentlich so ein normaler Standard-Slasher irgendwie ist, hat man sich da irgendwie bei manchen Sachen irgendwie ein bisschen Mühe gegeben, so die man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick sieht oder wartet. Wie gesagt, wir haben ja schon drüber geredet, dass irgendwie auch die, na, jetzt haben wir sie falsch als Teenager klassifiziert, die Heranwachsenden. Mhm. So, das hat für mich irgendwie gepasst, auch so diese Love-Story, die sie da noch reingeschrieben haben zwischen Patrick und Cynthia, die ja, also für die das nicht richtig mitbekommen haben, also wir haben hier quasi eine Familie und das ist eine Art Patchwork-Familie mit Halbgeschwistern und so weiter. Und die treffen eben dann auf Cynthia, und das ist eben die Tochter von Pearl, die eben damals die Geliebte von Bones war. Und Patrick und Cynthia, die bandeln miteinander an, aber das hat auch für mich irgendwie seinen Charme gehabt, fand ich nicht überflüssig. Irgendwie hatte das alles Hand und Fuß für mich, was die Figuren angeht. Ne? Also wir reden hier immer noch auf so einem gewissen Slasher-Niveau,
ja,
natürlich.
Ja, ja.
Aber da war nichts bei, wo ich gesagt habe, Mann, warum haben die jetzt da wieder so einen Idioten reingeschrieben und das nervt mich und so. Das war irgendwie alles nicht so richtig der Fall.
Nee, genau, ich finde, das war, also auch, ne, wenn man da jetzt natürlich nicht irgendwie emotional großartig involviert ist, aber das ist ja auch nicht unbedingt die Absicht von so einem Film, aber es war irgendwie sehr nahbar. Also ich finde, man konnte sich vorstellen, oder man kann sich ja vielleicht auch hineinversetzen, weil man selber mal in dem Alter war und die Mutter irgendwie sagen würde, du gehst nicht darüber, und natürlich gehst du rüber, weil du das willst und du keinen in dem Moment überhaupt nichts darauf gibst, was deine Mutter dazu denkt und so. Und ja, also ich fand es irgendwie sympathisch, auch wenn ich die jetzt nicht alle mega cool fand, aber irgendwie einfach nett und unaufgeregt.
Ja, kommen wir mal ein bisschen zum Horror-Part, beziehungsweise zu dem, ne, was ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen mehr ins Eingemachte geht. Am Anfang ist da der Hund ja noch so ein bisschen im Einsatz, der ja auch Maden spucken kann dort oder Leute mit Maden übergießen kann. So, wir haben, ich finde auch, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Reminiscence ist an das Blutbad in der Disco aus Blade, weiß ich nicht genau. Hier ist es quasi Maden, die vom Himmel regnen während der Partyszene. Hat mir auch ganz gut gefallen und dann als Bones sozusagen reinkarniert, reinkarniert tut er nicht, als wieder auferstehht. Das glaube ich so, das braucht 60 Minuten, bis er quasi richtig wieder da ist und dann hast du halt einen lupenreinen und wie gesagt durchaus auch harten Slasher für die Zeit eben Anfang der 2000er und da gibt's auch ein paar nette Kills, ist jetzt nicht außergewöhnlich kreativ. Es sind auch ein paar fiese CGI-Momente drin, muss ich gestehen. Gerade, also per se finde ich so alles, was mit CGI gemacht ist, hat mich jetzt nicht großartig gestört, weil wir kennen das Budget des Films und so war halt damals die Effektelage Anfang der 2000er. Aber sie spielen halt ein paar Mal mit CGI-Blut und das sah dann wiederum grotesk hässlich aus. Aber so fand ich das eigentlich nicht außergewöhnlich brutal, auch nicht außergewöhnlich, dass man jetzt sagen kann, Mann, tolle Splatter-Szenen, kreative Kills. Aber ich finde, es hat so, wie es gemacht wurde, hat es für mich gepasst, Laura.
Ja, also ich finde auch, dass ein paar coole Momente dabei waren. Also die Madenszene hast du ja gerade schon erwähnt. Ich glaube, das ist einfach, egal ob das jetzt von Blade inspiriert war oder nicht, das ist sowas, das kann jeder mitfühlen körperlich, weil es halt einfach eine ekelhafte Vorstellung ist. Genauso wie ich die Szene sehr cool fand mit diesen vielen Menschen in dieser Wand.
Ja, das sieht richtig cool
aus. Das sah richtig, richtig cool aus. Und ich mochte auch die Szene, wo ich glaube, die Pam, also die Mutter, Pam heißt die Schauspielerin, die Pearl, so eine Vision hat von ihrer Tochter, wie die in so einem Nachthemd im Bett liegt und dann so komplett in Blut versinkt. Das hat mir irgendwie auch richtig gut gefallen. Ich finde, da waren so ein paar Momente drin, wo ich echt dachte, cool, also viel mehr, als ich wirklich erwartet hätte von dem Film. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil man immer nur diese IMDb-Bewertung sieht und sich dann denkt, ach, das ist bestimmt Trash. Aber ja. Da waren echt ein paar coole Sachen dabei. Ich fand auch diese Idee, dass der Hund quasi was frisst und dadurch dann der Leichnam von Jimmy Bones quasi wieder so Fleisch bekommt. Das hat man natürlich auch schon super oft in Filmen gesehen. Ich fand es aber trotzdem auch cool umgesetzt. Nur insgesamt so das Blut, das war so krass neonrot. Das wirkte für mich so ein bisschen. Es sah so ein bisschen aus wie so künstliches Blut halt.
Ja, auch sehr dickflüssig irgendwie, ne?
Ja, also das ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen. Also insgesamt, finde ich, waren da schon vom Horroraspekt ein paar sehr nette Sachen dabei.
Das war irgendwie verdickter Ketchup zum ersten. Also man sagt ja öfter mal, wenn Blut irgendwie wie Ketchup im Film aussieht, aber so. Also ich sag mal so, ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem Blut so aussah wie in Bones. Mhm. Das ist mal so aus. War schon ein bisschen seltsam. Ja, Theresa, wie hat dir der Slasher-Part gefallen des Films?
Also ich bin da auch wieder vor allem bei Laura. Mir hat es auch sehr gut gefallen und eben auch ne die Szene mit dieser Wand oder die Szenen, das kommt ja häufiger vor. Erstaunlich cool, dann auch am Ende, wenn sie da praktisch in dieser Art Unterwelt sind und durch dieses Höhlengeflecht gehen, wo dann die Wand so lila angeleuchtet ist. Das hatte dann eine Ästhetik, mit der ich in diesem Film einfach nicht gerechnet habe und die mich sehr positiv überrascht hat. Und ich habe das Gefühl, dass der Film trotzdem gut einsetzen, also oder unterscheiden kann, wann handgemachte Effekte nötig sind und wann CGI-Effekte okay sind, weil ich habe das Gefühl, dass die CGI-Effekte auch eher bei den Kills waren, die so ein bisschen lächerlich waren, sag ich mal. Also zum Beispiel, als der Bones dann da so zwei Typen auf der Straße trifft und man sieht nicht genau, was mit ihnen passiert, aber dann spritzt praktisch das Blut so in Menschenform an die Wand. Und das war halt eindeutig CGI und sah halt irgendwie wack aus, aber es war halt auch irgendwie einfach eine lustige Szene. Oder als der eine Typ durch so dann kurz von so Glasscherben praktisch verfolgt wird, die hinter ihm herfliegen, war halt auch ganz eindeutig CGI, aber es waren dann halt auch fliegende Glasscherben, die einen Typen verfolgen, der ein bisschen, ja, auch eher ein bisschen alberner gespielt war. Da finde ich es dann auch nicht so schlimm. Und in den Momenten, zum Beispiel halt eben, wenn die Menschen dann so aus der Wand rausgekrochen kommen, das ist dann halt auch wirklich ernstzunehmender Horror und der funktioniert auch so und da sind dann die Effekte auch gut.
Ich musste ein bisschen lachen, wir haben ja jetzt schon ein bisschen auch am Anfang jetzt nicht in aller Tiefe, das machen wir vielleicht bei einem etwas anspruchsvolleren Film jetzt irgendwie, wenn wir mal Get Out oder so besprechen, über das Black Cinema geredet haben. Ich finde es, ich weiß nicht, ob sie es deshalb gemacht haben, ich habe keine Ahnung, aber so wie Kathy Isabel in dem Film dargestellt wird, ist sie ja so ein bisschen die Quotenweiße in dem Film und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es mit Absicht gemacht haben, aber so muss das aussehen, wenn schwarze Leute diese Teenie-Slasher gucken, wo immer nur alle Leute weiß sind und ab und zu mal eine schwarze Person durchs Bild läuft, die auch als erste stirbt. Und so muss sich das anfühlen, so wie du hier Catherine Isabel siehst, sozusagen, als neben dem Lupovic-Polizisten als einzige weiße Person in dem Film. Das ist mir mal so aufgefallen. Keine Ahnung, ob sie es mit Absicht gemacht haben oder nicht. Laura, wie fandst du denn jetzt den Twist? A, dass Cynthia die Tochter ist von Bones und B, dass dort, das wird ja auch erst nach und nach so ein bisschen enthüllt, dass dort die quasi die halbe Nachbarschaft dazu gebracht wurde, Bones umzubringen. Und dass da das so lange unter, wie sagt man, als Geheimnis gehütet wurde. Hat das für dich funktioniert? Klar, es ist stereotypisch,
ja.
Aber die sind ja hier immer noch im Horrorfilm, ne?
Genau. Also ich finde, es hat grundsätzlich funktioniert, das kann man schon sagen. Auch wenn vor allem der Twist, dass die Eltern von unseren Heranwachsenden hier damit was zu tun haben, den hast du natürlich meilenweit gerochen, ne? Also darauf, das merkt man ja sofort, wenn der Vater immer sagt, ihr sollt nicht da in die Nähe von diesem Haus gehen und so. Man ahnt ja sofort, dass er das nicht nur sagt, weil er darüber Sachen gehört hat, sondern dass er da irgendwie mit drin hängt. Also ich fand es nicht sonderlich überraschend. Finde aber trotzdem, dass dieser Generationskonflikt, so wie er erzählt wird, irgendwie gut funktioniert. Und mit dem Reveal, dass Cynthia die Tochter ist, finde ich es eigentlich ähnlich. Also auch das hat mich jetzt nicht aus dem Sessel gerissen vor Überraschung. Dennoch hat es mich aber auch nicht irgendwie verärgert oder so. Also ich fand es okay, wenn auch nicht besonders einfallsreich.
Ja, ansonsten haben wir natürlich auch noch einen typischen Hip-Hop-Soundtrack drauf von Snoop selbst, aber auch die 12, Cypress Hill, kennt man alles natürlich, gehört in so einen Film dann natürlich auch rein. Ansonsten sind wir hier wieder, Theresa, ne, ich weiß, klar, du warst jetzt bei End of Days nicht dabei, aber bei Stigmata, wir sind hier wieder immer noch so quasi in dem Zeitraum Ende 90er, Anfang der 2000er. Dementsprechend gibt's auch wieder das typische Editing, die typische Kameraführung, ja, ist halt Geschmackssache am Ende, ob man das irgendwie mag oder nicht mag, ob man damit aufgewachsen ist oder nicht aufgewachsen ist. Du bist nicht damit aufgewachsen. Hat es für dich trotzdem irgendwie gepasst? Kannst du das irgendwie akzeptieren, wenn das so aussieht, weil du weißt, es sah zu der Zeit eben so aus oder fandst du es eher nervig?
Ja, also ich war da lange Zeit gar kein Fan von und das war aber auch eine Zeit, die ich sag mal, vor Devils and Demons auch eher so gemieden habe, wo ich nicht viele Filme geguckt habe. Jetzt muss ich ja immer ja, ich mal auch. Wieder und habe da irgendwie ein Stück weit meinen Frieden mitgefunden. Also ich störe mich da in den seltensten Fällen noch dran. Nur wenn es dann halt auch wirklich schlecht gemacht ist. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann unterscheiden zwischen, okay, das ist jetzt trotzdem auch schlecht gemacht oder okay, das ist die Zeit, aber im Grunde genommen ist es gut gemacht. Und mich hat das hier überhaupt nicht gestört, weil so dieser ganze Vibe vom Film da irgendwie auch total gut zu passt und der halt auch irgendwie ja, dadurch jetzt nicht an Qualität verliert, finde ich.
Tja, was soll ich sagen? Ich habe den Film aufgewertet bei meiner letzten oder meiner letzten und ersten Sichtung bis dato habe ich ihm 3 Sterne gegeben. Ich bin jetzt bei 3,5. Ich finde, es ist einfach echt ein sehr unterschätzter Film. Laura, du hast es vorhin auch schon gesagt. Es sind so viele Sachen drin, mit denen man einfach nicht rechnet, die man nicht erwartet, die man vielleicht sogar manchmal auch gar nicht auf den ersten Blick sieht. Und da überrascht der Film einen einfach, weil man eben denkt, ja, okay, Snoop Dogg, ja, was soll das? Muss ein Trash-Film sein, whatever. Ist es aber gar nicht. Der beschäftigt sich mit ernsten Themen, schafft das ohne uns irgendwie das, wie sagt man, er macht das einfach subtil, ohne uns jetzt irgendwie eine Moralkeule auf den Kopf zu hauen und ohne jetzt permanent darüber zu reden, funktioniert das. Der Slasher-Part funktioniert, er hat irgendwie eine Art, ich werde jetzt nicht sagen ikonisch, aber es ist irgendwie so ein kultiger Killer, den Snoop Dogg darstellt. Die Figuren haben für mich gepasst, die Inszenierung, wie gesagt, wenn man das eben mag, Anfang der 2000er, diese Ästhetik, ich finde, der macht einfach sehr viel Bock, der macht sehr viel Spaß und dieser Spaß, den scheinbar die Beteiligten hatten, der überträgt sich auf uns Zuschauende und ich finde, der geht gut weg, den kann man wirklich auch öfter gucken, der macht einfach Spaß und deswegen muss ich sagen, man kann sagen, das ist ein Slasher-Geheimtipp, würde ich sagen. Theresa, wie sieht dein Fazit aus?
Ja, ich glaube schon, dass man das als Geheimtipp vielleicht werten kann, weil so bekannt ist er dann fast erstaunlicherweise ja auch nicht, trotz Snoop Dogg, ne? Und ja. Ich bin da jetzt, glaube ich, bei 3,5 Sternen oder 4. Also irgendwie, ich mag ihn echt. Mochte den erstaunlich gerne. Ich habe den voll unterschätzt vorher. Ich habe was viel, viel Schlechteres erwartet. Und dadurch dann was qualitativ ganz Hochwertiges eigentlich bekommen. Der ist natürlich jetzt trotzdem nicht kein perfekter Film. Der ist nicht durch die Bank weg irgendwie, ja. Es ist halt einfach kein Fünf-Sterne-Film in keinster Form. Aber er macht irgendwie Spaß und macht viele Dinge besser als die durchschnittlichen Slasher, bedient sich gleichzeitig halt aber auch trotzdem vieler Elemente. Ja, ich weiß noch nicht, 3,5 oder 4. Laura, was gibst du?
Ich geb 3,5.
Ach nein, da mache ich aber mal 4. Aber
ist ja klar, wir dürfen nicht immer dasselbe
genau,
sagen.
Genau, da mache ich jetzt mal 4. Ja, mache ich 4.
Laura, wie sieht deine Begründung für die 3,5 Sterne aus?
Ja, also mich hat er ähnlich wie Theresa auch sehr positiv überrascht. Der hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich fand den super unterhaltsam. Und habe ich ja vorhin auch schon gesagt, es waren halt wirklich auch so ein paar einzelne Szenen, wo ich so dachte, boah, richtig cool. Und ich finde dann für das, was er ist, fand ich den wirklich überraschend homogen auch irgendwie. Also ich mag, dass der halt auf der einen Seite so mit einem Augenzwinkern sich selbst nicht ganz ernst nimmt und dann aber doch ernste Themen verhandelt, ohne das so, ja, so wie André sagen würde, on the nose zu machen. Also war echt positiv überrascht, finde Snoop Dogg als Killer irgendwie auch rein visuell schon ziemlich cool. Ich mochte auch das mit dem Haus irgendwie voll gerne. Darüber haben wir eigentlich gar nicht gesprochen, aber dieses Haus als Location hat mir auch voll gut gefallen. Und ja, insgesamt eine sehr coole Überraschung für mich.
Ja, freut mich, dass der Film euch auch so gut gefallen hat. Da war ich mir im Vorfeld nicht so sicher. Ich kannte den ja schon. aber ja, freut mich auf jeden Fall. Ja, ansonsten in der nächsten Woche oder in den nächsten 2 Wochen ist dann Theresa hier für das Programm verantwortlich. Da gibt es vielleicht auch noch einen, habe ich gehört, einen besonderen Gast in der nächsten Woche. Lasst euch überraschen. Das wird für Euphorie und Jubelstimme sorgen, da bin ich mir sicher. Ansonsten bin ich jetzt erstmal für 2 Wochen raus. Wünsche euch eine schöne Zeit, also damit meine ich auch euch beide. Und ja, das war's für heute. Aber Gothica, von wann ist der nochmal? Der ist doch auch aus der Zeit, ne? Es geht
2003? Kann das sein?
2001, oder ne? So?
Es kommt hin.
2003. Ja. Ja. Wir bewegen uns in 2 Jahresschritten vorwärts, drücken wir es mal so aus. Zumindest noch für nächste Woche. Also bin ich auch gespannt, werde ich mir dann im Flugzeug anhören, was ihr da fabriziert habt. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, das war's für heute mit Laura, mit Theresa und mit mir. Ciao.
Bye. Tschüss. Bye.
Müsste eigentlich noch so ein Hundebellen kommen.